Petra Manz hat es eben schon am Anfang bei der Begrüßung gesagt oder ihn wiederholt. Ein Vers, der die Jahreslosung, also dieser Bibelvers war, der über diesem Jahr stand. Für viele Christen in unserem Land, der in 1. Mose 16, Vers 13 steht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich weiß nicht, ob du mit diesem Vers unterwegs gewesen bist in diesem Jahr, wenn du vielleicht schon länger Christ bist und Jahreslosung für dich einiges bedeutet, ob dich dieser Vers immer wieder begleitet hat, ob der Vers vielleicht sogar Gott durch diesen Vers ganz persönlich zu dir gesprochen hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Vielleicht hast du dir diesen Vers immer wieder auch gesagt, du bist ein Gott, der mich sieht in meiner Situation, in meiner Freude, in meinen Dingen, die gelungen sind. Vielleicht auch, du bist ein Gott, der mich sieht in manchem Versagen, in manchen Dingen, die alles andere nur nicht so gelaufen sind, wie du dir das gewünscht hast, wie du dir das ausgemalt hast. Vielleicht bist du auch mit manchen Sorgen zu Gott gekommen, hast gesagt, du bist ein Gott, der mich sieht, sieht meine Sorgen, meine Nöte, das, was mir auf der Seele als Last liegt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir wollen ihn heute am letzten Gottesdienst im alten Jahr nochmal hervorholen, diesen Vers. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieser Vers steht ja in einem Zusammenhang und es ist eigentlich eine ganz tragische Geschichte. Es ist eine Geschichte, die eigentlich filmreif wäre. Kommt so ziemlich alles vor. Ein altes Ehepaar bekommt ein Versprechen von Gott, ein Kind zu bekommen. Von Natur aus unmöglich. Die Frau ist lange aus dem gebärfähigen Alter raus. Und jetzt könnten die Skeptiker sagen, natürlich passiert nichts. Fast 25 lange Jahre passiert nichts. Die Hoffnung sinkt und parallel dazu steigt die Enttäuschung. Gott hat etwas versprochen und nicht gehalten. Vielleicht kennt ihr das. Man baut auf Verheißungen Gottes und es passiert lange, lange, lange nichts. Hat Gott uns vergessen? Vielleicht schwindet so langsam der Glaube, die Hoffnung und der Glaube geht langsam zurück. Haben wir uns verhört? War da vielleicht der Wunsch der Vater des Gedanken? Habe ich mich an diese Verheißung festgekrallt und dachte, das ist Gottes Wort für mich? Und es passiert einfach lange nichts. All die Gedanken, die uns da leicht kommen, wenn wir dachten, wir hätten Gottes Reden gehört, lange ist nichts passiert. Was ist das? Bilde ich mir das alles nur ein mit dem Glauben? Ist das irgendwie doch nur, wenn man es lange genug einredet, dann glaubt man es auch. Und vielleicht sitzt du hier und die Hoffnung ist bei dir auch auf Grundeis, dass Gott zu seinem Wort steht und dir in deiner Situation hilft oder dich ermutigt. Und dieses alte Ehepaar, Abraham und Sarah, die haben dann irgendwann genug vom Warten, genug Advent gefeiert. Und dann haben sie gesagt, so jetzt, vielleicht will Gott auch, dass wir ein bisschen nachhelfen. Nehmen wir es doch mal selbst in die Hand. Und Sarah sagt, Abraham, ich habe eine Magd, Hagar. Und wenn du mit ihr schläfst, sie ein Kind bekommt und sie das auf meinem Schoß austrägt, dann ist das ja mein Kind. Für uns heute, wir denken, also sag mal, wie ist die denn drauf? Wie kann man denn so denken? Wie kann man sich sowas einfallen lassen? Wir würden, also mit Sodom und Gomorra, das kommt später, aber es hört sich bald so an. Damals war das durchaus üblich. Durchaus in dem gesellschaftlichen Denken der Zeit damals normal. Ja, wenn eine Frau kein Kind bekommen hat, geht der Mann zur Magd und die Frau gebiert. Und damit war nicht Gottes Absicht, nie Gottes Plan. Aber es hat sich so ergeben im Laufe der Zeit, wie sich vielleicht manches für uns ergibt, was nicht Gottes Absicht ist. Und wir aber gar nicht drüber nachdenken. Wir uns nicht nach dem orientieren, was Gott mit uns vorhat, sondern was so üblich ist. Und die beiden tun das. Hagar gebiert es wird schwanger, sie gebiert noch nicht, sie wird schwanger. Und dann beginnt das ganze Desaster. Wunderbarer Plan, Hagar wird, also nach Abraham und Sarahs Sicht, Hagar wird schwanger und sie denkt, hui, ich bin schwanger, Sarah nicht. Dann muss ich wohl was Besseres sein. Gesegnet waren damals die Leute, die Kinder bekommen haben. Und die nicht Kinder bekommen haben, die mussten irgendwas verbrochen haben. Die mussten irgendwie von Gott nicht so angesehen sein. Sie mussten in irgendeiner Weise von Gott abgelehnt sein. Und dementsprechend verhält sich Hagar. Sie wird hochmütig. Sie schaut auf ihre Herrin, auf Sarah runter. Sie fängt an, Sarah zu mobben, würde man heute sagen. Ich sag mal, Mobbing in der schlimmsten Art. Sarah verletzt das natürlich bitter und sie geht zu Abraham und sagt, du bist schuld. Immerhin hast du mit dieser Frau geschlafen und jetzt ist sie auch noch schwanger geworden. Also irgendwie ein Riesendesaster, ein Durcheinander. Sie schmieden einen Plan, der Plan funktioniert und jetzt sagen beide, also dieser Plan hätte nie funktionieren dürfen. Und Abraham sagt, puh, also mach mit ihr, was du willst, ist deine Sklavin. Dieses ganze Dilemma kommt daher, weil Menschen einfach nicht in dieser Art und Weise zusammenleben und sich wertschätzen und wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Da gibt es Herren und Sklaven, da gibt es Mägde, da wird miteinander geschlafen, wie Gott sich das gar nicht vorstellt. Und Sarah schickt Hagar in die Wüste. Wortwörtlich. Er schickt sie in die Wüste. Und jetzt könnte man sagen, jetzt ist das ganze Desaster perfekt. Gott verspricht was, will Segen ausschütten, will Zukunft und Hoffnung geben, diesen beiden und der ganzen Welt. Und naja, das ist menschlich verständlich. Sie haben keine Lust mehr zu warten, 25 Jahre nach der ganzen Sache und nehmen die Sache selbst in die Hand, helfen Gottes Plänen ein wenig nach und es endet im Desaster. Aus der gedachten Zukunft und Hoffnung und Segen wird eigentlich ein Zerbruch auf allen Ebenen. Dann sitzt sie in der Wüste. Die Wüste ist kein guter Ort zu leben. Heiß, trocken, lebensfeindlich. Und für eine Schwangere schon gar nicht. Und Hagar sitzt da an einer Quelle und trinkt und versucht sich am Leben zu erhalten und ist am Ende. Ist am Ende. Und dann erscheint ihr Gott. Gott erscheint ihr in Form eines Engels und sagt zu ihr, Hagar, ich werde mit dir sein. Geh zurück zu deiner Herrin Sarah und ordne dich ihr unter. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Ich werde dich aufrichten. Ich werde dir helfen. Ich werde dich nicht allein lassen. Gott kommt in dieses Desaster hinein, was diese drei Menschen angerichtet haben und sagt nicht, tja, ihr Leute, hättet ihr mal auf mich gehört? Jetzt seht auch zu, wie ihr die Suppe auslöffelt, die ihr euch eingebrockt habt. Wenn er das zu uns sagen würde, hätten wir ein echtes Problem. So viel Suppe könnten wir gar nicht essen. Es würde uns überwerden, wenn wir all das auslöffeln müssten, was wir uns eingebrockt haben. Wenn wir mit unserer Schuld, mit den Fehlern, mit den Fehlentscheidungen vielleicht auch, mit dem, was zerbrochen ist, allein fertig werden müssten, wenn wir das wieder hinkriegen müssten, wenn wir das wieder richten müssten, das funktioniert nicht. Also, Gott ist da. Und Hagar sagt, jetzt erkenne ich, du bist ein Gott, der mich sieht. Auch in diesem ganzen Dilemma. Hier verstricken sich also alle in Eigensinn, Ungeduld, Misstrauen gegenüber Gott, in Schuld, in Sünde. Und das Ergebnis ist, alle sind verletzt, verbittert, voller Ablehnung, Verachtung gegeneinander, irgendwie verzweifelt. Und Gott kommt und sagt, Sarah, geh zurück. Das ist das ist ein harter Schritt für sie. Geh zurück zu Sarah und ordne dich unter. Ich habe deine Hilferufe gehört und werde dir helfen. Mag sein, dass Gott dich am Ende des Jahres auch zurückschickt in eine Situation, wo du sagst, da muss ich rein, das muss ich aushalten. Vielleicht, da muss ich Dinge klären. Vielleicht schickt er dich zu Menschen, um die du um Vergebung bitten sollst. Aber wenn Gott uns sieht und wenn Gott uns zurückschickt, dann heißt das immer, dass er uns heilend ansieht. Was ist passiert, wenn Jesus, wenn Gott Menschen anschaut? War das immer heilend, aufrichtend? Es ging immer in Richtung Zukunft. Wenn Gott unser Schlamassel sieht, unsere Schuld, dann nicht, um uns fertig zu machen, um mit dem Finger da drauf zu sagen, guck mal, wie schlecht du bist. Im Gegenteil, was für ein Segen, dass Gott auch unser Schlamassel sieht. Was für ein Segen, dass Gott unsere Schuld sieht. Was auch für ein Segen, dass Gott unseren Schmerz sieht. Wenn er davor die Augen verschließen würde, müssten wir mit all dem allein fertig werden. Wir müssten mit all dem irgendwie sehen, wie wir mit unserer Schuld fertig werden. Wohin könnten wir denn gehen, wenn Gott die Augen schließt, wenn Gott sagt, will ich nichts mehr zu tun haben? Wo würden wir sie denn loswerden? Es ist doch geradezu heilsam, dass Gott auch das sieht, wo wir am liebsten gar nicht hingucken. Und das ist hier die gute Nachricht. Gott sieht in das alles und legt uns aber nicht fest auf unsere Schuld. Er nagelt uns nicht darauf fest, weil er sich hat selbst darauf festnageln lassen. Er nagelt uns nicht auf unsere Verstrickungen fest. Er hilft uns, dass wir den Dingen absagen können, dass wir sie abgeben können bei ihm, die uns belasten, die uns, wie wir sagen, die würden wir so gerne im alten Jahr lassen. Wenn wir doch die Tür hinter uns zumachen könnten, heute Nacht um 12 und nicht nur mit Böllern feiern, sondern auch das alles wegjagen, was uns belastet. Wir haben es eben gehört, es gibt gleich die Gelegenheit und manchmal hilft das, so symbolisch einen Stein zu nehmen, ihn abzulegen und genau zu sagen, das möchte ich im alten Jahr zurücklassen, Herr, und ich möchte es dir abgeben. Und häufig hilft das, wenn wir mit jemandem beten. Wir sagen, bete mich für mich, ich möchte eine Sache zurücklassen, kann man auch nennen, wenn man den Mut hat. Die Leute, die für euch beten, die werden schweigen, die werden nichts von dem erzählen oder einfach sagen, bete für mich. Ich habe eine Sache, die werde ich schwer los, bete für mich, dass ich sie wirklich bei Gott lassen kann. Gott sieht aber nicht nur das, was an Versagen da ist, sondern sieht sehr wohl, was dir gelungen ist, was er dir geschenkt hat, worüber du dich gefreut hast, was du vielleicht im letzten Jahr dankbar angenommen hast, weil du gesehen hast, Gott tut dir da so viel Gutes. Und wo du es genommen hast, wo du dich darüber gefreut hast, gelobt, gepriesen, Gott gedankt. Wie wir es eben gehört haben, wird es gleich die Möglichkeit geben, auch davon zu erzählen. Vielleicht fallen dir Dinge ein, die du gerne teilen wirst. Und Gott sieht deine Zukunft. Gott sieht die Zukunft von Hagar mit ihrem Sohn Ismael. Gott hört. Er sieht die Zukunft von Sarah und Abraham. Er sagt nicht, mit euch kann ich nichts anfangen. Wer so ungehorsam ist und wer so die Sachen selbst in die Hand nimmt, der hat es ein für alle Mal bei mir vertan, sagt er eben nicht. Er sendet Gott der zweiten und dritten Chance. Er guckt nicht weg bei dieser Schuld, aber er legt uns nicht darauf fest und er eröffnet uns Zukunft. Also wenn du Dinge hast, die dir vielleicht im Nacken sitzen, wo sie sagen, da, bevor das nicht erledigt ist, kann ich nicht vorwärts gehen. Stimmt nicht. Du kannst vorwärts gehen. Gott eröffnet dir heute Zukunft 2024. Schreibe auf, wo du dir wünschst, da möchte ich im nächsten Jahr einen Schritt weiterkommen zu Jesus. Vielleicht ist es ein kleiner Schritt. Es müssen nicht immer diese bombastischen Schritte sein. Und Gott, ich bin davon überzeugt, wird dir im nächsten Jahr noch etliche Schritte zeigen, wo du ihm näher kommen kannst. Da wird er schon noch seine Hand im Spiel haben. Das hat er ja auch hier bei Abraham und Sarah gehabt. Gott bietet dir Zukunft und Hoffnung. In Jeremia sagt er das nochmal, als das ganze Volk in einem Desaster endet und in Babylon endet. Da sagt er, ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Gedanken der Zukunft und der Hoffnung, dass ich euch gebe. Gedanken des Friedens, dass ich euch gebe. Zukunft und Hoffnung. 2024. Es gibt viele Gründe, in 2024 sorgenvoll nach vorne zu gehen. Es gibt genauso viel und viel mehr Gründe, voller Hoffnung nach vorne zu gehen, weil Gott dich sieht und mit uns ist und an deiner Seite ist. Und ich lade dich ein, ihn wirklich einzuladen. Vielleicht bist du noch gar kein Christ. Dann lade ich dich ein, mit diesem Gott, der dich sieht, anzufangen. Persönliche Beziehung einzugehen. Es ihm zu sagen, ich möchte das. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert und wie das gehen soll. Aber ich möchte mit dir in eine Beziehung treten. Vielleicht ist es dran, wieder ganz neu anzufangen. Du sagst, ich habe mich so verloren in dem letzten Jahr. Ich möchte wieder zurück. Jesus, fängst du mit mir noch einmal neu an? Und da ist Jesus der Erste, der sagt, aber selbstverständlich, lass uns losgehen. Und dann haben wir hier vorne noch einen Korb stehen, direkt hier vor diesem Tisch, da liegen Bibelverse drin. Und zieh dir einen Bibelvers, steck ihn dir in die Tasche, irgendwo in den Geldbeutel und guck, vielleicht ist das ein Bibelvers, mit dem Gott mit dir durchs Jahr geht. Das ist kein Orakel. Es ist also kein, dass ich ziehe, oh wei, da steht irgendwas, was passiert jetzt da mit mir, sondern nimm es mit, bewege diesen Vers, zieh einen Jahresvers für dich ganz persönlich und guck, was Gott mit dir macht. Ich wünsche dir, dass du auch im neuen Jahr siehst und erlebst, Gott ist ein Gott, der mich sieht. Meine Vergangenheit, bei dem kann ich Schuld ablegen, frei werden, wirklich frei werden. Gott ist ein Gott, der mich sieht und mich beschenkt, reich beschenkt mit vielen guten Sachen, guten Gedanken, guten Ideen, mit denen ich leben kann. Und Gott ist ein Gott, der mich sieht in meine Zukunft. Und ich kann Schritte mit ihm gehen, ganz konkret nach vorne. Amen.